Herzlich willkommen zum Apfelklatsch, der Podcast für Geeks mit dem Hang zum angebissenen Apfel. Viel Spaß!
Wunderschönen, schönen guten Abend. Jetzt nuschel ich schon, mein Gott.
Wir sind pünktlich wie die Maurer heute.
Also ich glaube, du verkennst das deutsche Handwerk. Also die Handwerker sind schon lange nicht mehr pünktlich. Ja.
Wobei ich mich über meine Handwerker nicht beschweren kann.
Gut erzogen.
Zumindest mal die auch gegen Rechnung oder so.
Ja.
Die anderen Handwerker, die quasi ausgefallen hier auftauchen, wenn sie dann mal kommen, ja, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Aber bei, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, gell? Gerade was so Elektrogeräte und so betrifft, was mit auch Shoppen hier ums Eck und so ein Kram.
Wir haben ausführlich
ein paar Folgen über, hier, glaube ich, schon
über
hier, ja.
Kühlschränke gesprochen, genau. Das weiß ich noch, ja. Genau.
Weil über diesen Handwerker, beziehungsweise über diesen Betrieb, kann ich mich definitiv, wenn da gesagt wird, um 7:05 ist einer da, dann ist er um 7:05 da.
Das ist aber ganz selten. Den musst du dir warm halten, unbedingt.
Ja, das ist auch so, alles was Elektro betrifft, eigentlich so unser Haus- und Hoflieferant. Muss man so zu sagen.
Haus- und Hoflieferant, das klingt gut.
Ja. Genau. Haben wir denn irgendwie was wir noch über vergangene Folgen irgendwie erwähnen müssen?
Nee, in der letzten Folge hatten wir zum Schluss ein kleines technisches Problem, aber das war so klein, dass es kaum aufgefallen ist. Deswegen haben wir da auch jetzt nicht nochmal irgendwie neu angefangen aufzunehmen, sondern wir haben das einfach so stehen lassen, mehr oder weniger.
Ja, das war ja nur quasi die Verabschiedung,
der Schluss,
die gefehlt
genau.
hat.
Ja.
Mein Gott, Peanuts.
Genau. Und dann gab es eine Hörerfrage. Es gibt eigentlich viele Hörerfragen, aber die meisten habe ich immer direkt denn schon per Direct Message beantwortet etc. Aber die Frage dürfte vielleicht auch einige andere Hörer interessieren. Wie kann man die Farbe von Ordnern unter macOS verändern? Und das geht eigentlich mit Bordmitteln ganz, ganz einfach. Man geht auf den jeweiligen Ordner, nimmt Command I, dann kommt das Informationsfeld. Rechts oben in der Ecke ist ja dann das Ordnersymbol, das markiert man einmal und packt das dann per Tastenkombination in die Zwischenablage, öffnet einmal das Programm Vorschau, fügt das dann aus der Zwischenablage in Vorschau ein und geht dann unter Farbkorrektur. Und in der Farbkorrektur hat man dann die Möglichkeiten, verschiedene Farben dementsprechend auszuwählen oder das ganze Symbol oder Icon farblich zu verändern. Dann speichert man kurz ab, markiert wieder den farblich veränderten Ordner und macht das Ganze quasi genau rückwärts und schon hat man einen farblich veränderten Ordner. Wenn man das ein wenig extravaganter haben möchte, mit irgendwelchen Grafiken oder Piktogrammen oder was auch immer, dann nimmt man anstatt Vorschau zum Beispiel Pixelmator etc., dann kann man das noch extravaganter gestalten. Aber wenn es nur um reine farbliche Veränderung geht, kann man das ganz simpel mit Vorschau erledigen, das Ganze. Und ich dachte, das ist ein kleiner Quick-Tipp, der vielleicht auch für andere Leute interessant ist.
Ja, vor allem für kleines Geld.
Ja, mit Bordmitteln. Ne?
Ja, genau.
Ja. Also macOS hat so ein paar tolle, kleine, einfache Features. Man muss nur mal ein bisschen rum experimentieren, ja.
Ein wenig. Gut. Ja, man muss es irgendwann mal benötigt haben, beziehungsweise jemanden gefragt haben und hat dann die Antwort bekommen. Weil es ist ja jetzt so offensichtlich auch nicht, ja.
Nein, das ist, glaube ich, auch so offiziell von Apple nicht gedacht, dass man so den Ordner manipuliert. Aber es gibt bei mir viele Kunden, die gewisse Themenbereiche farblich abgrenzen möchten und die jetzt nicht mit Tags arbeiten möchten, sondern die direkt den Ordner farblich verändern wollen. Und deswegen war das eine gute Frage eines Hörers und dann dachte ich, dass das passt gut in die Sendung.
Hm. Ja.
Ja. Jo. Jo, dann können wir ja einsteigen.
Dann können wir einsteigen. Und zwar kidnappe ich kurz mal die Sendung.
Mach mal.
Wir hatten eben kurz vor der Aufnahme schon mal über Twitter gesprochen. Das würde ich jetzt auch gerne nochmal ansprechen. Der eine oder andere, der mir folgt, wird es ja schon gemerkt haben. Ich bin ja generell, was Social Media betrifft, und wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, sehr zurückhaltend die letzten, ja, nicht Wochen, sondern Monate. Ja, nur noch sehr wenig bei Instagram, nichts bei Facebook. Und sehr, sehr wenig auch nur noch bei Twitter. Und heute bin ich hingegangen, habe Tweetbot von meinem iPhone gelöscht und Twitterific auf die letzte Seite meiner ganzen Screens gepackt. Und ja, werde, denke ich mal, Twitter auch so schnell nicht öffnen. Ich habe da irgendwie momentan die Schnauze voll. Da wird so viel Müll durch die Timeline gespült. Ja, mir ist das ja damals bei Facebook schon aufgefallen. Es ist teilweise erschreckend, mit wem man ja bei Facebook befreundet ist. Und ich habe ja einen ziemlich kleinen Kreis bei Facebook, beziehungsweise mittlerweile ist er wesentlich kleiner als früher, aber ich war mit ein paar mehr Leuten früher befreundet, wo ich gedacht hatte, da ja, das wird sich da relativ ja, zivil beziehungsweise gesittet bewegen, wo über die Zeit dann einfach Sachen in den Newsfeed gespült wurden, wo ich echt gerätselt habe, wie sowas passieren kann. Ja. Und bei Twitter ist das die letzten Monate auch so. Ja, da tauchen von eigentlich meiner Meinung nach vernünftigen Leuten, denen ich folge, auf einmal Links bei mir in Twitter auf, ja, wo ich dann auch gesagt habe, entfolgen und blocken bringt in der Regel nichts, weil du kriegst dann über 5 andere Ecken nochmal in die Timeline gespült. Dann ja, guckst du erst gar nicht rein. Das hat sich eigentlich ganz gut entwickelt, beziehungsweise auch nicht. Wie gesagt, ich habe es jetzt nach hinten gespült und habe allerdings mir eine App jetzt installiert. Und zwar ist das Twim, Link ist in den Shownotes drin, wenn ich es nicht vergesse, weil, wie gesagt, das haben wir eben kurz vor der Aufnahme erst angesprochen, das Thema. Das ist ein Programm, was Twitter nur Direct Mentions unterstützt. Ist an aktuelle iOS-Version angepasst, unterstützt auch das iPhone 10, was die Bildschirmauflösung bzw. den Notch betrifft. Das ist also alles wunderbar gemacht. Du sowieso, ja, wir kommunizieren ja eh viel über Direct Message, was uns zwar jetzt betrifft. Ja, mein Gott, ansonsten, ich hatte überlegt, ob ich da eventuell Direct Messages für jeden öffne. Das muss ich mir die nächsten Tage mal überlegen und dann mal gucken, was da so reinkommt. Wie gesagt, das muss ich mal überlegen, da. Wenn ich das machen sollte, sage ich das vielleicht auch nochmal. Ansonsten nach wie vor gerne Mentions oder normale Twitter-Mentions schicken. Ich werde da nur selten halt drauf reagieren, weil ich kann mit Twitter momentan nicht so viel anfangen. Das Schöne ist ja, man muss es ja auch nicht.
Ja, man muss es nicht, das stimmt.
Von daher, wie gesagt, so wie sich das die letzten Monate bei mir entwickelt hat, klar könnte man auch wieder sagen, du folgst vielleicht nur den falschen Leuten. Was ich jetzt so nicht im Raum stehen lassen will, weil meine Blase ja doch relativ klein und übersichtlich ist. Aber wie gesagt, von dem einen oder anderen sind mir da Sachen in die Timeline gespült worden, wo ich dann doch an meinem Verstand zweifle. Ja, ob ich dann die Person so falsch eingeschätzt habe, beziehungsweise welche Entwicklung hat die Person durchgemacht, ja. Wieso? Kriegst du so einen Müll auf einmal in die Timeline? Aber da ich eh sehr wenig mit Twitter nur noch gemacht habe, nur noch regelmäßig reingeguckt habe, ob jemand mir geschrieben hat, ob ich eine Direct Message bekommen habe und dann da entsprechend geantwortet habe und die Timeline sowieso vielleicht mal zwischendrin und auch nicht lückenlos verfolge, ja, sowieso schon die letzten Wochen, dann habe ich gesagt, okay, dann schieb's einfach mal ans Ende, ja, guck da nur noch, keine Ahnung, 2-3 Mal die Woche rein, wird schon passen und mal gucken, wie sich's entwickelt.
Ja, das ist ja, vielleicht eine gute Alternative, um nicht so viel Mist mitzubekommen, einfach so ein bisschen abstinent zu sein von dem Ganzen. Ich habe ja meine
Twitter... Was Nachrichten und Blogs betrifft, RSS ist bei mir immer noch ganz groß.
Ja, also das ist klar. Ja, irgendwo muss man ja seine News-Quellen haben, ne? Das ist richtig. Und ich habe es halt so gemacht, dass ich meine Timeline, also den Leuten, denen ich folge, extrem runtergedampft habe. Das sind jetzt 144 Leuten, denen ich folge. Und da ist relativ vernünftiger Content im Umlauf. Also da kann ich mich jetzt nicht so beschweren. Und bei mir hat es sich halt so herauskristallisiert, dass die Kommunikation von vielen Hörern einfach sich auf die Direct-Message zurückgezogen hat sozusagen. Also meine Direct-Message-Geschichte ist komplett offen. Ich bin in einen Schritt gegangen und habe das jetzt für alle geöffnet. Das habe ich auch schon länger gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass viele nicht über die Webseite gehen bei uns und da was in das Formular schreiben oder in die Kommentare schreiben, weil es auch nur 8 Tage offen ist oder 7 Tage das Ganze und viele es auch später erst hören, hat es sich irgendwie so eingeschlichen, dass einige wenige dann halt Direct Messages schreiben.
Deswegen auch die Überlegung bei mir, ob ich es halt aufmache.
Kann man halt auch, man muss halt nicht sofort darauf antworten, man kann halt dann darauf antworten, wenn man Zeit hat oder die passende Antwort dafür hat. Ich finde das eigentlich ganz, ganz angenehm. Ich habe auch meine Social-Media-Aktivität stark eingeglänzt auf Instagram und auf Twitter. Das sind die beiden Kanäle, die ich betreue und die ich auch mitverfolge. Allerdings gebe ich zu, Twitter auch jetzt nicht so intensiv. Ich scroll dann schon mal ganz nach oben und überspringe einige Tweets. Also ich mache es jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel, wenn ich abends das letzte Mal reingeguckt habe, die ganze Nacht noch durchlese, was da noch eingetroffen ist, sondern ich skippe dann sofort auf den Morgen sozusagen. Und man soll es nicht glauben, auch wenn es nur 144 Leute sind, die man folgt, da kommt eine Menge Kram rein.
Da sammelt sich ein bisschen was ein, ja. Wobei, bei dir ist es ja die letzte Zeit bei Instagram viel Landscape und die letzten Tage auch wieder Essen, glaube ich, gewesen. Beziehungsweise ein bisschen Foodporn. Irgendein Schokokuchen kann das sein, zuletzt auch wieder?
Der ist von heute, ja.
Ist der sogar ist von heute? Siehst du mal, also...
Ja, gut, das ist halt Instagram, ne? Das pflege ich und da bin ich aktiv, weil da ist auch mittlerweile so ein bisschen eine Community entstanden. Da gibt es jetzt so Gruppen, wo man sich so ein bisschen austauscht über Bilder etc. Also ich habe mich jetzt so ein bisschen auf Instagram zurückgezogen. Ob das jetzt das Netz, ein schönes Netz ist oder nicht, mit den Leuten, mit denen ich interagiere, komme ich ganz gut zurecht und mein Gott.
Also Instagram ist nach wie vor gerade in dem Bereich, was Instagram halt auch macht, beziehungsweise trotz Facebook, eigentlich immer noch so mein Lieblingsdienst, ja, das muss man ja auch sagen. Der hat im Prinzip ja nicht alles abgelöst, aber das ist wirklich der, den ich auf jeden Fall auch noch aktiv verfolge, ja. Ansonsten, wie gesagt, Facebook schon lange nicht mehr. Und Twitter jetzt vorübergehend erstmal auch nicht, ja. Da mag der ein oder andere sagen, lass dir von 2, 3 Leuten, denen du folgst, doch nicht den Spaß an Twitter verderben. Die haben es die letzten Monate nicht gemacht, ja. Das ist jetzt kontinuierlich gewachsen, ja, dass ich einfach keine Lust auf Twitter habe. Und mal gucken, vielleicht kommt's wieder, ja. Wenn man es nicht hat, ja, sieht man ja auch mal, was man dann vermisst. Beziehungsweise was man was man eigentlich vermisst, ja. Und mal gucken, vielleicht bin ich schneller wieder zurück, als mir lieb ist oder als ich denke, ja, aber im Moment, mein Gott, sagen wir mal so, die letzten Tage habe ich kaum reingeguckt und vermisst habe ich nichts, also von daher. Und verpasst auch nicht.
Ja, vielleicht wird man einfach auch müde, Social Media müde.
Mag vielleicht auch am Alter liegen. Ja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, der Hipste war ich ja sowieso noch nie. Vielleicht ist es auch das, ja, keine Ahnung. Aber.
Also du hörst dich an, als ob du gleich ins Altersheim gehen willst.
Ach ja.
Naja, du
in gehst. In Rente würde ich gerne gehen, aber so weit ist es noch nicht.
Ja, es könnte ein bisschen schwierig werden, ne?
Das könnte von der finanziellen Seite aus etwas schwierig werden, ja. Naja. Ansonsten hätte ich da, glaube ich, eher weniger Probleme mit. Dann hätte man auch Zeit, sich um seine Hobbys zu kümmern. Könnte an der Idee der Weltherrschaft beziehungsweise der Podcast-Herrschaft arbeiten. Ja.
Och Gott, och Gott. Ja. Sind wir aber meilenweit von entfernt.
Ja, man müsste sich halt so ein Imperium aufbauen. So 4, 5, 6 Podcasts noch zusätzlich an Formaten mit einbringen. Ja.
Ja, ich meine, das Wort Klatsch gibt ja viel her, was man noch davor setzen könnte. Ne? Also da sind wir ja sehr offen. Ne?
Ja, wir haben ja schon das ein oder andere Format ja eh schon zwischendrin mal am Start gehabt. Ja.
Ja, hatten wir mal. Ja. Format im Format.
Ja. Mhm. Aber kommen wir doch jetzt fängt er wieder an zu stottern, der Thomas.
Zu erfolgreichen, nicht erfolgreichen.
Zu erfreulicheren.
Erfreulichen. Da hauen wir heute wieder Dinge raus, mein Gott.
Ja. Ich glaube, wir fangen am besten nochmal neu an.
Nein, jetzt haben wir schon so viel geredet, jetzt machen wir hier weiter.
Genau.
Bis zum bitteren Ende wird das ja durchgezogen. Ja, Apple möchte es jetzt wirklich wissen. Die wollen jetzt ein bisschen aufbohren. Die möchten Siri aufbohren und haben 161 Stellenanzeigen aufgegeben, in dem das Wort Siri in der Titelzeile oder in der Tätigkeitsbeschreibung drin vorkommt. Und das sind 24% mehr als im letzten Monat. Das ist ein sehr interessanter Artikel, wir verlinken das auch in den Shownotes. Und die wollen jetzt mal so richtig Siri pimpen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, heute habe ich gelesen, sie haben da noch jemanden von Google abgeworben.
Genau, das spielt da, oder die News gehört im Prinzip damit dazu, ja.
Und mal gucken, was der an neuen Ideen reinbringt oder einen frischen Wind reinbringt. Ich denke, da könnte einiges passieren, oder ich hoffe, da passiert einiges. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, Siri ist ja in einigen Bereichen so ein bisschen defizitär unterwegs, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken.
Naja. Ja. Und zwar, was sie sich da eingekauft haben, ist ja wirklich nicht schlecht. Ja. Der hat ja früher die AI, also Abteilung für Google geleitet. Ich bin gerade noch auf der Suche nach dem Namen, aber ich finde gerade den Artikel nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, schönen Kollegen, den sie sich da geschnappt haben. Ah hier, John Gianandrea, wie auch immer. Und das Beste ist ja nicht nur ihn, sondern anscheinend auch noch weitere Kollegen von Google, die sie sich da abgeschwatzt haben. Von daher mal ganz interessant, ja. Was ich mir nur überlege, ist es wirklich was für Siri oder haben die da noch irgendwas anderes? Jetzt aktiviert sich gerade mein iPhone. Oder arbeiten die noch an einem anderen Projekt, wo sie halt das Know-how sich einkaufen oder dafür eingekauft haben? Das ist halt, muss man mal abwarten, was da noch eventuell an Neuigkeiten kommt, beziehungsweise inwieweit wirklich Siri jetzt eventuell nochmal so einen kräftigen Schub bekommt, ja.
Naja, also Siri hat es nötig. Also da geht kein Weg dran vorbei, dass da was passieren muss, um wettbewerbsfähig zu sein. Also gerade gegenüber Amazon, Google, also das sind, glaube ich, so die beiden Big Player, die am weitesten vorne sind. Ne?
Ja, wie man auch nicht vergessen darf, ist auf jeden Fall Facebook. Die hatten ja auch an ihrem eigenen Lautsprecher gearbeitet, den sie jetzt anscheinend vom Release nach der letzten Nummer, die sie abgezogen haben, beziehungsweise nach den Diskussionen, die jetzt gerade in Bezug auf Privacy gerade wieder am Laufen sind, den Release jetzt nach hinten geschoben haben. Ich denke, die könnten da auch relativ fix halt Marktanteile sich generieren. Da muss Apple auf jeden Fall aufholen, ja. Was Siri betrifft. Ob das natürlich dann so wirklich in die Richtung wie das Produkt von Amazon gehen wird. Wir nennen jetzt mal hier keine Namen, bevor ich, wie gesagt, mein iPhone ging eben auch schon los. muss man mal abwarten, ja. Aber es muss auf jeden Fall was passieren, ja, da hast du recht.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn jetzt der HomePod noch in mehreren Ländern erscheinen wird, wann auch immer, da muss, denke ich, was passieren, dass das Ding ein bisschen leistungsstärker wird und ein bisschen attraktiver wird an sich. Ne?
Was Siri und die Funktionen betrifft.
Weil genau.
Leistungsstark.
Ja, ja gut, soundtechnisch ist ja. Das okay. Aber jetzt geht rein von Siri ausgegangen.
Ja. Wobei, wenn ich da immer von meinem eigenen Nutzungsverhalten jetzt mal ausgehe, ich bräuchte nicht mehr, als das Ding aktuell kann. Die Frage ist halt, was ist die Vision für dieses Gerät oder für Siri? Ja, beziehungsweise gerade was diese komplette Sprachsteuerung, beziehungsweise diese Interaktion per Sprache mit deinen Geräten betrifft, was das alles oder was Apple da noch vorhat für die Zukunft. Weil, wie gesagt, aktuell mit dem, wie ich jetzt auch das Echo benutze, erreicht mir eigentlich die Grundfunktion ja im Auslieferungszustand schon aus. Ich habe da auch groß keine Skills installiert, ja, die nicht schon von vornherein von Amazon aktiviert waren. Zuletzt habe ich noch mich durch die Liste gescrollt und war auf der Suche nach Fernsehprogrammen und Wetter und was weiß ich alles, aber mein Gott, brauchen tue ich es im Prinzip nicht. Ja, ich habe auch keinen aktiviert, dann von mal abgesehen, weil wenn dann ja vor dem Fernseher sitzen und dann nochmal fragen, was gerade im Fernsehen läuft oder morgens, mache ich das sowieso nicht. Und ansonsten habe ich mein iPhone, ja, da kann ich auch noch ein Fernsehprogramm gucken. Wir waren an Ostern gerade bei Freunden, wo wir uns auch dann irgendwie beiläufig mal auf das Fernsehprogramm der kommenden Tage zu sprechen kamen. Und dann holt sie auf einmal so eine gedruckte Fernsehzeitschrift aus irgendeinem Zeitschriftenständer raus, wo ich dann auch überlegt habe, das ist jetzt nicht dein Ernst. Du hast doch iPad, du hast iPhone, für was brauchst du jetzt hier noch so ein gedrucktes Ding, ja? Ah, nee, da will ich blättern. Und ich so, ich kann 1000 andere Sachen besser verstehen, in denen man blättern will, als in einer Fernsehzeitschrift.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Weil es gibt auch so praktische Features zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich mal lineares Fernsehen gucken möchte, hat man zum Beispiel bei der TV-Spielfilm-App fällt mir jetzt gerade ein, spontan die Möglichkeit, das sich gleich in den Kalender eintragen zu lassen, eine Erinnerung reinsetzen zu lassen, so viel Convenient-Features.
Ja, vor allem die bieten ja, egal welche App du jetzt hast, die bieten ja so viel an Zusatznutzen noch, genauso wenn es um Filme geht, die im Abendprogramm gezeigt oder überhaupt generell gezeigt werden, du kannst dir Trailer dazu angucken. Ja, du hast teilweise Links ja zu den Schauspielern noch zu Wikipedia, ja, wo du dir eventuell noch was gucken kannst oder eine Filmografie, ja, was läuft von dem Schauspieler noch ja in Zukunft auf welchem Kanal und so ein Scheiß. Das sind Sachen, die kannst du mit einer Fernsehzeit oder mit einem gedruckten Medium einfach so nicht abbilden. Und alleine schon, ich guck mir mal kurz den Trailer, ja, mir sagt der Titel nichts, ich kenne aber hier den Schauspieler, ich guck mal kurz in den Trailer rein, ja.
Ja, ja.
Das sind doch schon mal Sachen, die sind doch besser als so ein kleines Briefkartengroßes Bild, ja, mit ein bisschen Text drunter.
Ja,
und die drei Kochrezepte, die vorne oder hinten dran noch sind, oh mein Gott, ja, die hast du doch bei chefkoch.de auch besser gefunden als, na egal.
Ich wollte auch gerade chefkoch.de sagen. Ist, glaube ich, auch so ein Standard, so eine Standard-URL geworden, so nach dem Motto
ja.
Rezepte chefkoch.de, ja, genau wie Wikipedia für als Lexikon oder als Nachschlagewerk ist es Chefkoch für Rezepte.
Wobei es schon erschreckend ist, was da teilweise für Bilder von manchen Leuten zu ihren Rezepten gepostet werden. Das ist dann doch schon traurig, aber naja.
Also ich sage mal so, aus Erfahrung, Essen zu fotografieren ist verdammt schwierig. Ich kann ein Lied davon singen.
Boah, wenn man Spaß an Fotografie hat, beziehungsweise ein bisschen Auge dafür hat, geht das auch sehr gut mit einem iPhone. Ja?
Oder das geht hervorragend.
Mit einem Telefon, ja.
Das oder geht mit einem hervorragend.
Smartphone, ja.
Das,
deswegen frage ich mich ja teilweise, wieso. Aber naja, das ist auch wieder so ein Thema.
Erfahrungsgemäß kann ich nur sagen, dass eines der wichtigsten Komponenten für ein vernünftiges Bild im Food-Bereich das sind also meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, ist Beleuchtung. Die Beleuchtung muss einfach stimmen oder das Licht muss stimmen. Kann man jetzt nicht, glaube ich, auf alles beziehen, aber wenn man richtig gute Beleuchtung hat oder ein gutes Licht hat und am besten noch Tageslicht hat, dann wird das Bild auch vernünftig. Ne? Und man sollte darauf achten, dass zum Beispiel auch der Teller poliert ist, das sind so Kleinigkeiten. Nein, man sollte sich vorher schon überlegen, wenn man ein Bild machen will.
Ne? So 110%ig ist allerdings auch immer so eine Sache. Ja, so ein bisschen. Ein paar Krümel hier und ein bisschen was da.
Ja, das kann ja auch Charme haben, wenn man da irgendwie so ein paar Krümelchen liegen hat. Aber ich habe letztens auf Instagram ein Spiegelei fotografiert und das sieht einfach so lieblos dahingeschmissen aus. Das war es aber nicht. Ich habe den Teller erst poliert, dann habe ich das so ein bisschen drapiert, dann habe ich den Rucola da unten so rausgezupft unter der Tomate. Das war schon alles sehr umständlich. Also dieses Bild ist nicht mal so einfach entstanden, das war schon etwas aufwendiger. Obwohl das Spiegelei sehr unprofessionell aussah, also war jetzt kein hübsches Spiegelei, aber das Surrounding um das Spiegelei herum, das war schon etwas aufwendiger.
Ne? Das war, glaube ich, dieser Ostern ohne Ei geht nicht oder so.
Ja, genau.
Das ist doch mal, habe ich gesehen. Ja. Ja, auch wenn ich glaube, das Bild habe ich nicht geliked.
Ja, man muss ja nicht alles liken.
Aber ich kann mich noch dran erinnern, ja.
Ja, ja.
Und hattest du da vorhin nicht auch irgendwie gerade wieder so ein Throwback Apple-Post gehabt? Das war doch auch so, glaube ich, um den...
Aus meiner kleinen, bescheidenen Apple-Sammlung. Aber das Bild habe ich schon länger im Archiv, aber das habe ich da nochmal reingehauen, ja.
Und wenn ich mich auch noch recht erinnere, hattest du nicht auch was zum Karfreitag?
Zum Karfreitag?
Ja.
Ja, das ist ein wichtiger Tag in der Autoszene. Du glaubst gar nicht, wie viele Autotreffen.
Ja, ich weiß.
Ja, das ist ganz wichtig.
Ja, ich bin auf das Thema nicht ganz so gut zu sprechen. Ja.
Ne, es kommt immer darauf an, auf welches Autotreffen man fährt. Das muss man natürlich auch sagen. Ne?
Ja, und wie sich die Leute benehmen. Ja. Das ist es ja. Weil der Karfreitag ist ja nicht der Karfreitag, sondern der Karfreitag. Ja,
ja. Ja.
Und klar kann man da über Tradition und muss das sein, kann man reden, ja, aber wie dann teilweise beim Karfreitag, da bin ich etwas gespaltener Meinung, was das betrifft, ja. Aber muss man auch sagen, dieses Jahr war es eigentlich, zumindest mal das, was ich mitgekriegt habe, so in den einschlägigen Treffpunkten, relativ gesittet, ja. Letztes und vorletztes Jahr war es ja teilweise so extrem, ja.
Ja.
Aber dieses Jahr ging eigentlich, ja.
Es kommt immer auf die Bubble an, wie so oft im Leben.
Ja, in dem Fall vor Ort gewesen, beziehungsweise das lauschende Ohr, beziehungsweise man hat ja so 2-3 Kontakte noch in die Szene, wo man das dann auch so ein bisschen mitkriegt. Ja, es sind ja auch genug Videos und Posts zu dem Thema aufgetaucht, oder wie immer. Ja. Und wie gesagt, mein Eindruck war, dass es dieses Jahr ein bisschen gesitteter zuging als gerade vorletztes Jahr. Da war es dann doch teilweise recht extrem, was den Karfreitag betroffen hat. Also den CAR-Freitag. Ja.
Ja, so ist es.
Ja. Aber ansonsten, was auch gerade diese ganze oder so ein Teil dieser Szene betrifft, bin ich ja ein riesengroßer Freund. Ja. Gerade so in der Frankfurter Ecke gibt es ja 2-3 Clubs ist vielleicht falsch gesagt, aber so 2-3 kleine Grüppchen, die da auch nicht unbedingt jetzt mit ihren alten Golfs arbeiten, sondern schon mit ein bisschen was mir besser gefällt. wo auch regelmäßig bei YouTube ein paar Videos auftauchen, das ist ganz nett. Ja, da ist man auch vielleicht, wenn es klappt, mal vor Ort, weil es ist ja nicht so weit weg von mir, und guckt sich das mal an, wenn da eine Veranstaltung ist. Aber so, wie gesagt, so ein paar Auswüchse.
Also nichts gegen alte Golfs. Es gibt schöne alte Golfs, also bitte.
Ja, mein Ding ist es jetzt nicht.
Ja, also frei nach der Devise, Golf, Gerät ohne logische Funktion, oder wie war das?
Nein, nee, um Gottes Willen, jetzt nicht so. Mir gefallen einfach, obwohl ich ja auch so ein Kind der alten Golfzeit bin, ja, gefallen mir einfach die Autos nicht. Die aktuellen, oder sagen wir so, alles, was so nach dem Vierer kam, okay. Aber alles, was so älter ist, auch gerade was teilweise manche aus dem Golf 2 alles macht, nee, gar nicht meins.
Also ich gebe ja zu, ich habe ja so einen sehr durchgeknallten Golf, ein sehr durchgeknalltes Golfmodell als so Traumwagen, so als Youngtimer. Das ist der Golf Country. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, ja, klar.
Den finde ich total.
Seine Zeit weit voraus.
Damals war er seiner Zeit weit voraus und damals hat man gesagt, das Ding ist total hässlich. Ich finde den total genial, diesen Wagen. Ich weiß nicht warum. Ich mag dieses Auto. Vielleicht, weil er so exotisch ist.
Was war das für eine Basis vom Golfmodell her?
Ich glaube, das war ein Zweier. Das muss ein Zweier gewesen sein. Das war ein Zweier.
Das war kein Zweier.
Doch, doch, das war ein Zweier. Ein Dreier war es auf keinen Fall.
War das wirklich einer?
Das muss ein Zweier gewesen sein. Also der gefaceliftete Zweier. Es gab ja dann, wo die Stoßstange schon unten etwas abgerundet war. Da gab es jetzt verschiedene. Es gab ja einmal das gefaceliftete Zweiermodell und einmal den nicht gefacelifteten.
Ah doch, Golf 2. Ja, tatsächlich.
Ja.
Ah, siehst du mal. Dann, weil den kann ich mir, oder habe ich noch dunkle Erinnerungen und fand den damals ja gar nicht so schlecht. Vor allem, wie gesagt, gerade aus heutiger Sicht war er seine Zeit weit, weit voraus, was jetzt so die Idee für das Fahrzeug betroffen hat. Aber genauso damals der, was war das, Opel Frontera? War das der
Opel? Ja.
Der war ja seiner Zeit auch ein Stück voraus. Ja. Zum Beispiel heute, ja, mein Gott, guck mal, was da quasi auf diese Art heutzutage alles auf die Straße geschmissen wird von Autoherstellern. Ja.
Es war im Endeffekt ein SUV, eines der ersten SUVs überhaupt. Mhm. Ne, aber ich finde, das war auch ein geländegängiges SUV, weil er ja nun wirklich, der war ja wirklich hochgelegt.
Das waren andere Zeiten als heute,
Und nicht so pseudo hochgelegt. Mhm. Und der hatte ja auch wirklich einen Vierradantrieb. Heute kannst du SUVs kaufen, die haben noch nicht mal einen Vierradantrieb.
Hatten wir da schon mal im Podcast drüber gesprochen? Also gerade bei SUVs bin ich ja so der Vertreter, wenn ich mir so ein Ding kaufe, dann sollte der auch Allrad haben.
Genau, so sieht's aus.
Ob ich den jetzt groß irgendwie benutze oder nicht, aber so ein Ding ohne, ich weiß es nicht, also für mich gehört das einfach dazu. Ja.
Irgendwie ein Widerspruch, man sieht irgendwie so, ich sag mal, auch wenn es nur ein pseudo-geländegängiges Fahrzeug ist.
Ja, was ist denn heute wirklich noch Hardcore?
Eine G-Klasse ist geländegängig.
Ja, bis zu einem gewissen Grad andere Fahrzeuge ja auch. Ja, aber wenn man mal guckt, wie weit gerade auch die Marken, die ja aus diesem Segment kommen, mit ihren aktuellen, gerade auch günstigeren Einstiegsmodellen, quasi ja nicht mehr so gängig mehr sind, ja, ist schon eigentlich schade. Gerade wenn du so althergebrachte Automarken hast, die ja wirklich aus der Ecke kommen und dann mit diesem weichgespülten Kram.
Ja, das ist richtig.
Also, das ist echt schade. Ja.
Also wenn man wirklich einen richtig reinrassigen Geländewagen haben will, dann muss man auch richtig Geld auf den Tisch legen. Ich sag mal so G-Klasse, Land Rover, sowas in der Richtung, das sind dann schon geländegängige Fahrzeuge, aber die kosten auch wieder richtig Geld. Im kleinen Segment da gibt's kaum noch was. Früher gab es ja die Suzuki Samurai, ne? Das war auch recht geländegängiges, günstiges Fahrzeug, aber in dieser Klasse gibt's ja heute kaum noch was wirklich ein richtiges Offroad-Fahrzeug ist. Ja. Oder musst du einen Lada Niva kaufen, aber das ist natürlich auch,
Und ansonsten ist es mittlerweile eigentlich viel Optik, beziehungsweise halt doch Optik, die Sitzposition und eventuell noch die Variabilität, die du noch hast, ja, mit dem Gerät, sage ich schon, mit dem Fahrzeug. Wobei da immer die Frage ist, tut's für das Geld oder für weniger Geld dich eventuell auch ein Kombi, ja? Klar hast du dann da eventuell nicht die erhöhte Sitzposition, wie dann bei anderen Autos. Aber du kommst vielleicht je nach Größe vom Fahrzeug, was du dich entscheidest, einmal mit einem günstigeren Kaufpreis davon und vor allem auch, was den Unterhalt betrifft. Ja.
Zum Beispiel, und es gibt ja auch einige, so früher gab es ja so viele Subarus als geländegängige Kombis, so ein Mischmasch war das. Mhm. Subaru war ja auch so im Geländemarkt gut unterwegs. Ne?
Hast du ja heute auch noch. Wie nennen sich die bei Audi? zum Beispiel.
A Crossroad, aber ich glaube, den gibt's gar nicht mehr. Den haben sie aus dem Portfolio genommen.
Ja, ja, okay, dafür haben sie ja mittlerweile die ganzen Kuhs.
Ja. Aber ist auch eine Preisfrage. Auch so ein Q5 und Q3, da kostet auch noch richtig Schotter. Ja, vom Q7 wollen wir gar nicht reden. Das ist ja utopisch.
Gibt es mittlerweile ein Q2?
Weiß ich nicht. So tief habe ich nie geguckt.
Ja, das ist wahrscheinlich auch von der Größe her nicht unbedingt deins wahrscheinlich. Ja. Nein. Weil der klingt ja alleine vom Namen her schon sehr kompakt. Ja.
Nö, es kommt nicht auf den Namen an. Es kommt einfach auf das Raumangebot
an. Genau, Q2 Audi Deutschland, ja.
Vielleicht gibt es sogar ein Q1, kann auch sein.
Nein, den gibt es noch nicht, ja. Aber das Problem generell, ja, Audi will natürlich auch bezahlt werden. Ja, dann nun, so ein Kleinwagen für so viel Geld.
Ist natürlich eine Premium-Marke.
Okay, es ist halt was anderes als ein Dacia. Ja.
Das will ich schwer hoffen.
Ja, da muss auch schon viel mehr bei rumkommen für den Preis. Ja.
Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre.
Ja, aber guck doch alleine mal die X-Modelle von BMW. Ja. Vor allem die kriegst du ja auch alle ohne Allrad. Ja. Beziehungsweise musst du Allrad ja auch wieder teuer bezahlen. X-Drive. Aber wenn, dann würde ich mir auch einen X-Drive kaufen wollen. Ja.
Wenn, dann schon richtig. Aber BMW hat mich nie geflasht. Es gab zwei BMW-Modelle, die mir richtig gut gefallen haben. Das war einmal der Z1, einmal der Z1 und einmal der 850 CSI. Aber gibt's beide nicht mehr und beide sind uralte Autos.
Ja, wobei gerade, was jetzt 8 betrifft, okay, in i8 ist wieder was anderes, ja. Aber da muss man mal gucken, da wird ja eventuell auch bei BMW wieder was kommen, ja.
Ja, schauen wir mal. Hm. Na gut, und lass uns doch.
Musst du halt Sechser.
Ja, ein schönes Sechser Coupé ist auch schick.
Ja. Wenn man das nötige Kleingeld dafür hat.
Ja. Ansonsten fahren wir doch Fiat 500.
Wobei die aktuellen Fiat 500.
Ja. Naja.
Es ist halt auch wieder so. Da musst du auch, Es ist halt wirklich Geschmackssache, ja. Dann würde ich ja eigentlich immer noch mehr zum Mini greifen.
Ja, das ist wohl wahr.
Wenn es nach meiner Frau ginge, würde sie ja ein BMW Mini fahren.
Ja.
Hallo Cabrio.
Ja. Das ist so.
Aber, so ganz praktisch ist ja der auch nicht, ja. Also so Allzweck kannst du ja auch vergessen, ja.
Also schon mal ein praktisches Cabrio gesehen? Ich nicht.
Nein.
Da siehst du. Gut. Aber lass uns doch mal wieder zum Thema zurückkehren. Sonst gibt das wieder lustige Kommentare.
Ich muss echt wieder Zeit finden für Kapitelmarken, dann können die Leute das skippen, ja.
Ja, es heißt ja, es ist ja, wir reden wild durcheinander, das ist ja irgendwie unser Markenzeichen geworden.
Von Pontius zu Pilatus, ja.
Genau, aber lass uns zu macOS 10.13.4 kommen.
Ja. Bei dem einen Artikel, den du wahrscheinlich meinst, musste ich direkt an dich denken, ja.
Das ist kein Artikel, das ist ein Service-Dokument, was Apple aufgesetzt hat, was ich hier verlinken möchte.
Dann das, aber ich hatte das in einem Artikel gelesen.
Ja, ich habe die Artikelbeschreibung genommen und habe das Service-Dokument von Apple verlinkt, der hier ganz trickreich. Welche E-CPU funktioniert, GPU, Mensch, Maja, E-GPU funktioniert mit dem aktuellen macOS, und da gibt es eine Kompatibilitätsliste, die sie dort rausgeworfen haben, und da sind zwei Überraschungskandidaten für mich drin, die ich so gar nicht auf den Schirm hatte und mir eigentlich auch nicht vorgestellt hätte, dass Apple die featured in diesem Dokument. Aber fangen wir mal bei den Altbekannten an. Das ist einmal OVC mit dem Mercury Helios FX, steht an erster Stelle, und dann kommen meine zwei Überraschungskandidaten. Das ist einmal die PowerColor Devil Box, und PowerColor habe ich so im Hinterkopf, das ist eher so eine, sagen wir mal, günstige Marke im Grafikkartenbereich. Kann natürlich sein, dass sich das in den letzten Jahren geändert hat, aber es war immer so ein bisschen so ein Low-Budget-Produkt, und die haben jetzt, wie gesagt, auch eine ja, Thunderbolt 3 Box draußen. Und das nächste ist Sapphire mit der Gearbox. Sapphire ist für mich auch ein Überraschungskandidat, obwohl die natürlich durchaus Premium-Grafikkarten haben. Ja, und dann gibt es die Sonnet Breakaway-Boxen in den verschiedensten Ausbaustufen und auch verschiedensten GPU-Stärken. Die werden alle als kompatibel genannt. Also die komplette Breakaway-Serie. Ja, das sind derzeit die Empfehlungen, die Apple ausspricht. Und ich würde mich auch an diese Empfehlungen halten, weil das ganze Thema eGPU ist ja, sagen wir mal, noch so ein bisschen defizil, sage ich jetzt mal. Ne? Und nicht umsonst macht sich Apple die Mühe und spricht diese Empfehlungen aus.
Ja, weil die haben sie, denke ich mal, in-house auch getestet und die werden, ob sie problemlos laufen, ist die Frage, aber die sind zumindest mal die Lösungen, die funktionieren, ja. Wo sie sagen, hier, Freunde, da könnt ihr euch auf jeden Fall mal drauf lassen, dass das läuft, ja. Wobei die Auswahl an Grafikkarten,
Ja.
Da kann man ja wirklich nur hoffen, dass in Zukunft das Spektrum da ein bisschen größer wird. Beziehungsweise hoffentlich Nvidia in Zukunft irgendwann mal unterstützt wird. So schön das ja mit AMD ist und auch mit den aktuellen Sachen, die sie da bringen, entwickeln und angekündigt haben, ein bisschen mehr Auswahl wäre schon nicht verkehrt, ja.
Ja, also ich würde es ja gerne mal testen, ich gebe es zu. Hm. Benötigen würde ich es nicht, aber allein um mal so eine Kombination auszuprobieren, wie das sich nun anlässt mit einer externen Grafikkarte, wie es funktioniert oder wie es nicht funktioniert. Die Neugierde ist schon da. Anwendungsfälle hätte ich dafür nicht, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, zumindest mal mit dem, was wir machen oder wahrscheinlich auch du machst, ja, ich weiß es definitiv, von dem, was ich mache, bräuchte ich es jetzt nicht, auch was gerade Video betrifft. Da, mein Gott, da mache ich jetzt nichts, wo wirklich dann die mehr Power, die dann die externe Karte eventuell noch bietet, dass ich das rechnen würde für mich, ja. Vor allem, du kriegst es ja auch nicht geschenkt. Das ist es ja. Es ist ja jetzt keine Lösung für 200 Euro, ja, die du irgendwie im Baumarkt dir holst. Das kostet ja ein bisschen mehr Geld, ja. Von daher alleine deswegen. Ja, dann lieber das Geld in vernünftige Hardware direkt beim Rechnerkauf gesteckt. Klar, wenn ich jetzt schon entsprechende Hardware habe und dann nur das dazu kaufe, beziehungsweise meine super Hardware dann damit noch entsprechend aufrüsten oder erweitern kann und dann gerade was jetzt Rendern betrifft, ja, oder auch die VR-Anwendungen, die sie ja mal gezeigt hatten bei der Vorstellung, ja, mit Star Wars und Brille etc., ja, bei der Demo damals, klar, das macht da auf jeden Fall nochmal was aus, aber mein Gott, für mich oder für einen Großteil der Anwender.
Ja, das ist so. Also wie gesagt, mich interessiert nur so die technische Komponente, wie es funktioniert, wie stabil es funktioniert. Genau. Also das ist das, was mich interessiert.
Unterstützt wird. Genau. Funktioniert das ohne Probleme von Hause aus? Muss da irgendwo an der Software noch was gemacht werden? Welche Probleme kann es geben? Wie groß ist wirklich der Leistungszuwachs? Hattest du dir das mal ein bisschen mehr durchgelesen? Ich denke mal, ich muss ja sowieso den Monitor an die Karte auch anschließen, oder?
Ich hatte mir das durchgelesen, was die Sonnet-Boxen betrifft, diese Breakaway-Boxen. Die gibt es ja in verschiedenen Wattstufen sozusagen. Ja, okay. Da fängt es dann mit 550, 650, glaube ich, geht es dann weiter. Und ich glaube, nur die größeren haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, die 85 Watt Leistung auszugeben, um das 15 Zoll MacBook gleichzeitig auch aufzuladen. Das habe ich noch im Artikel durchgelesen. Und dass man dann quasi auch die Möglichkeit hat, dass ganz souverän in der Menübar zu disconnecten und zu connecten wiederum die Box und anzusprechen, also je nach Bedarf, das dann im Betriebssystem zuzuschalten. Das soll angeblich reibungslos funktionieren, wenn man halt auf diese empfohlenen Boxen zurückgreift. Ich habe es halt leider noch nicht live gesehen und ich habe es leider noch nicht live testen können. Falls uns jemand von der Firma Sonnet zuhört, dann wäre ich gerne bereit, das zu testen. von OWC hört uns ja keiner zu, da müsste ich dann schon selbst mal die Initiative ergreifen. Bloß bei dieser OWC-Box, die habe ich mir angeschaut, die ist ja ein Riesentrümmer und da muss man dann auch noch zu viel rumbasteln, finde ich. Und diese Sonnet-Boxen, da gibt es ja auch eine komplette Lösung, wo gleichzeitig eine Grafikkarte verbaut ist, eine sehr portable Lösung, die finde ich bisher am interessantesten. Obwohl man natürlich die Grafikkarte da nicht wechseln kann, weil das alles sozusagen in einem kleinen Kasten verschmolzen ist, in Anführungsstrichen. Aber ich finde die Lösung ganz charmant, dass man einfach so eine Plug-and-Play-Lösung hat, ohne jetzt großartig basteln zu müssen. Ja. Na, schauen wir mal. Der Sommer kommt bestimmt und dann brauchen wir auch wieder ein bisschen Wärme im Büro und dann hauen wir uns noch so eine Grafikkarte dahin, die noch Wärme abgibt. Das passt dann.
Ja, so eine leistungsstarke Grafikkarte, die ist natürlich dann auch, was Hitzeentwicklung betrifft, vorne mit dabei.
Ja, ja, die braucht Strom und die gibt Wärme ab. Das ist schon ordentlich was dabei.
Strom, so.
Ja. Und für alle diejenigen, die dann so eine Grafikkarte sich gekauft haben und natürlich ein bisschen mehr Speicherplatz benötigen, die können dann auch im Sommer zuschlagen. Weil die Firma Nimbus wird den ein oder anderen wohl kein Begriff sein, aber im Serverbereich, im Serverbereich sind sie sehr etabliert. Rechenzentren setzen teilweise auf Flash-Technologie aus dem Hause Nimbus. Die haben angekündigt, dass sie im Sommer 2018, also in diesem Jahr, eine 100 Terabyte SSD auf den Markt bringen werden. Und das Ganze in einem 3,5 Zoll Gehäuse. Das Ganze ist auch sehr stromsparend, was für einen Massenbetrieb in einem Rechenzentrum nicht ganz unerheblich ist, wenn man das halt hochrechnet und wenn man so dementsprechend ein hochskaliertes Rechenzentrum hat, macht das natürlich auch Sinn, dass die einzelnen Komponenten in Summe natürlich wenig Strom verbrauchen. Das Ding läuft mit 14 Watt im Belastungsmodus sozusagen und im Idle-Mode verbraucht die SSD nur 10 Watt. Das ist schon mal sehr vorbildlich.
Entschuldigung, aber wenn das ein 3,5 Zoll Format hat, hat die dann auch SATA oder?
Das Ding ist eine SATA, so was man aus den technischen Daten herauslesen konnte. Mhm. Ist wahrscheinlich auch dazu gedacht, so diese klassischen Rack-Systeme einfach dann umbauen zu können und einfach die drehenden Platten rausschmeißen und die dann reinstecken, dass man halt diese ganzen großen RAID-Systeme einfach mit diesen Platten dann upgraden kann. Oder es sind ja keine Platten in dem Sinne, sind ja SSDs. Und mit 100 Terabyte wenig Leistungsaufnahme, logischerweise noch wenig Wärmeabgabe, klingt das schon mal gar nicht schlecht. Und Preis haben sie leider noch nicht bekannt gegeben.
Warum wohl?
Und sie haben auch nochmal eindeutig in der Pressemitteilung dazu geschrieben, dass sich das nur an Enterprise-Kunden richtet, das Angebot, wie gesagt, für Rechenzentren. Etc. Sie haben aber auch dazu geschrieben, dass der MB-Preis nicht höher sein soll als bei klassischen SSDs, die die handelsüblich im Markt erhältlich sind. Also kann man sich das so ungefähr selbst ausrechnen, was die dann kosten wird. Finde ich aber spannend. Allein aufgrund der Kapazität und die Vorteile, die im Endeffekt eine SSD bietet. Mal gucken, ob sich das dann und wie schnell sich das Ding dann etablieren wird.
Ja, die Frage ist halt wirklich, wie hoch ist halt, oder gerade was jetzt so der Megabyte oder der Terabyte, Gigabyte-Preis betrifft, ja, im Vergleich zur Leistung, die sie bietet und Langlebigkeit. Wie groß ist da die Differenz dann zu vergleichbaren drehenden Platten? Ja.
Ja.
Klar. Wobei im Einsatz im Datacenter SSD, gerade was die Zuverlässigkeit bzw. Lebensdauer oder der Serviceintervall für die SSD betrifft, ist natürlich schon in der Größenordnung durchaus ein Argument.
Ja. Ja, und die Frage ist natürlich auch, an welchen MB-Preis orientieren Sie sich? Orientieren Sie sich beim MB-Preis an einer Crucial günstigen SSD oder an einer High-End Intel SSD oder im Mittelfeld einer Samsung SSD? Da gibt es natürlich auch noch große Differenzierung zwischen den einzelnen handelsüblichen SSDs. Ne? Das ist auch die Frage.
Ich denke mal weder an den ganz günstigen noch an den
ganz teuren,
beziehungsweise High-End SSDs. Alleine aufgrund der von SATA.
Ja, gut.
Hast du da schon so ein, also klar wird's was kosten, vor allem wenn sie halt erstmal die einzigen sind, ja, die halt so etwas anbieten. Aber ich denke nicht, dass da vom Gigabyte-Preis wirklich so mit den aktuellen High-End-SSDs im Consumer-Bereich irgendwo liegst.
Ja,
da also ich vermute, auch komplett falsch liegen, aber
das wird man dann im Sommer sehen, nur ich fand die Nachricht sehr beeindruckend, weil 100 Terabyte auf einer SSD, das ist schon mal eine richtig große Hausnummer. Und wenn man das natürlich dann noch in RAID packt, SSD bietet sehr viele Vorteile, es bietet aber natürlich auch Nachteile, weil wenn SSD komplett Schrott ist, ist die Möglichkeit, die Daten wieder herzustellen, wesentlich schwieriger oder sagen wir mal extrem aufwendig gegenüber einer drehenden Festplatte.
Wobei im Datacenter hast du da entsprechend.
Naja gut, man hat ein RAID, man hat Backup-Strategien etc. Aber wenn ja so ein Ding abbrennt, naja gut, dann hat man wahrscheinlich nochmal ein gespiegeltes Datacenter an einem anderen Ort. In einer gewissen Größenordnung ist das natürlich dann auch vorhanden, keine Frage. Offsite-Backup sollte dann da sein, das ist wohl wahr. Ja, und wer sich so solche SSDs in größerem Umfang leisten kann, der kann sich dann wahrscheinlich auch externe Backup-Strategien oder sollte sich dann das auch leisten können.
Auf jeden Fall mal hat der hoffentlich eine Strategie dafür, ja.
Das wäre sinnvoll.
In einer gewissen Größe ist natürlich immer die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ganze Bude abbrennt? Oder wie dezentralisiert bist du auch generell schon mit der Technik und was deine Backup-Strategie betrifft? Aber es hat ja auch schon den einen oder anderen Hoster gegeben, der durchaus mit seiner Backup-Strategie Probleme hatte im Ernstfall. Von daher, nichts ist unmöglich. Ja. Der Fehler steckt dann wirklich im Detail.
Ja, es gibt ja auch diese relativ simple Strategie, die eine Firma A backup die Daten bei Firma B und Firma B backup die Daten bei Firma A. Somit haben sie sich so ein Cross-Backup. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit, die man machen kann. Ist wahrscheinlich auch die günstigste Lösung, das so zu realisieren, das Ganze. Ne? Aber okay, da gibt es halt viele Backup-Szenarien.
Viele hoffentlich gut bezahlte ITler, die sich um so ein Thema kümmern. Wobei gut bezahlt ist ja auch immer so ein Thema, aber naja.
Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Naja, gut. Dann gibt es noch eine kleine, feine Geschichte, was die Tastaturen angeht von Apple. Jedenfalls die Tastaturen, die sich im MacBook Pro ab 2016 bis 2017 befinden, also in den aktuellen Baureihen. Da gibt es ja nun die altbekannten Probleme, Krümel etc., Tasten hängen und so weiter, haben wir auch schon lange diskutiert. Und Apple hat nun heimlich, in Anführungsstrichen heimlich, die Tastatur wohl etwas modifiziert und baut dann halt bei Service, also bei, wenn die Geräte in den Service kommen, bezüglich der Tastatur und die Tastatur repariert werden muss oder ausgetauscht werden muss, modifizierte Modelle ein. Oder sie haben quasi die Tastatur modifiziert intern, soweit es halt geht, soweit es dieses Butterfly-Design zulässt, sozusagen. Und man erkennt diese modifizierte Tastatur an einer ganz bestimmten Taste, nämlich die Option-Taste. Die Standard- oder die alte Tastatur, die nicht modifizierte Version, die hat quasi unten das Option aufgedruckt und oben rechts in der Ecke ist dann noch das Alt eingedruckt. In der neuen Version ist ebenfalls das Option aufgedruckt, nur es steht da nicht alt, sondern es ist das Symbol, wie es ganz früher einmal war. Sie sind jetzt quasi wieder zurückgegangen zu der Symbolik. Also wer quasi dann die neue Taster mit der Symbolanordnung oben rechts in der Ecke, der hat eine, also höchstwahrscheinlich eine modifizierte Tastatur verbaut. Allerdings, was man lesen konnte von den Leuten, die bereits eine überarbeitete Butterfly-Tastatur drin haben, die Fehler können genauso auftreten, wahrscheinlich nicht so erhöht, oder sie haben versucht, die Fehlerquote zu minimieren durch das verbesserte Design, aber auch da treten noch diese altbekannten, ich sag mal, diese Fehler, die Partikelfehler auf, wenn sich da irgendwas zwischen den Tasten klemmt, etc., dass es da Probleme geben kann. Ja. Aber schon interessant, dass auch Apple verstanden hat, dass es da wohl größere Probleme gibt und es auch begriffen hat und dass sie da intern was getan haben.
Ja, aber wenn es keine Lösung ist?
Es soll wohl eine leichte Verbesserung des Problems sein. Ob das die finale Lösung wird, es wahrscheinlich nicht sein. Die finale Lösung werden wir dann in dem nächsten MacBook-Modell sehen, wo sie die Tastatur hoffentlich komplett überarbeiten.
Ja, wo die Tastatur im Bildschirm ist.
Ne, so schlimm habe ich jetzt auch nicht. So wollen wir es jetzt auch nicht haben.
Verschlimmbessert dann quasi, ja.
Also die Tastatur ist echt sehr gewöhnungsbedürftig, aber das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Also das ist leider so.
Ja. Ja. Aber wie heißt es so schön, man kann nicht alles haben.
Nein, man kann nicht alles haben.
Ja, aber ob man unbedingt da hätte etwas verbessern müssen, beziehungsweise neu entwickeln müssen, ich weiß es auch nicht. Ja. Die alte, gerade MacBook Air oder MacBook Pro war doch echt okay.
Aus meiner Sicht hätten sie das komplett so lassen können, die Tastatur. Das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Ja. Okay. Was soll's?
Ja, das nächste Mal, wenn Tim wieder anruft. Oder Johnny, ja. Kann man das nochmal ansprechen, das Thema.
Meinst du, können wir das mal besprechen, ja? Ja, das wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren.
Ja, alle schalt ja. Wann haben wir das wieder?
Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wenn wir keine themenbezogenen Themen mehr haben, gehen wir in die Gadget-Ecke.
Haben wir da was?
Da haben wir was. Und du weißt ja, ich spanne das Feld der Gadgets immer sehr weit. Und der Begriff Gadget ist bei mir immer... Geht es jetzt
über den Tellerrand?
Über den Brotkorb geht es heute hinaus, sozusagen.
Wow.
Nein, ich hatte da so ein Problem, was ich schon jahrelang habe. Das haben wahrscheinlich viele Leute, das Problem, vermute ich mal. Da kann man sich durchaus auch sehr tief reindenken in dieses Problem. Und das Problem ist, wie bewahre ich richtig Brot auf? Also jetzt frage ich erstmal dich, wie bewahrst du Brot auf?
Auf jeden Fall falsch. Wir haben uns da auch schon öfter mal Gedanken gemacht, gerade was halt diese, Boxen ist jetzt falsch gesagt, aber es gibt ja hier, sag mal, wie man es halt früher noch kennt, ja, von Mutti oder so, diese Brotaufbewahrungsbehälter da. Da hat man ja auch schon mal überlegt, aber das war ja auch nicht der Weisheitsletzter Schluss. Und da gibt's da sehr schöne Sachen. Ich denke mal, ich habe gerade in der Zwischenzeit auch mal den Link geklickt, ja, dass du da auch gleich schon mal was dazu sagen wirst. Aber über sowas haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Haben uns allerdings bis jetzt gescheut davor, das Geld auszugeben, nur für ein Brot, in Anführungszeichen.
Ja, aber wenn man bedenkt, wie viel Brot man schon weggeworfen hat, was einfach schlecht geworden ist oder was einfach auf gut Deutsch verschimmelt ist, dann macht es schon Sinn, sich über vernünftige Brotaufbewahrungssysteme Gedanken zu machen, nach meiner Meinung. Und es ist ein Ärgernis, wenn man dann irgendwie immer Brot wegschmeißt, was eigentlich noch von der Struktur her und auch von der Frische her noch in Ordnung ist, aber was einfach schon mit Schimmel befallen ist. Und man sollte auf keinen Fall anfangen, irgendwie die schimmeligen Stellen abschneiden. Das
ich wollte gerade sagen, großzügig abschneiden.
Total bekloppt, weil diese Schimmelsporen, die sind teilweise in der Entstehungsphase so, die kann man nicht mit dem bloßen Auge erkennen. Genau. Und das ganze Brot ist kontaminiert sozusagen.
Also wenn das Grün nach außen kommt, ist es schon vorher verschimmelt gewesen.
Das sollte man nicht tun. Genau, das sollte man absolut nicht tun. Großzügig abschneiden bringt da gar nichts. Großzügig wegschmeißen, das ist leider die einzige Möglichkeit. Ja,
wobei, ich muss da bei verschimmeltem Brot immer an das Brot denken.
Bernd, das Brot?
Nein. Nein, das Boot. Deutsche Ach, das alte Boot. Filmklassiker?
Ja, natürlich, das
wo
Boot.
Wo sie im Vollschmierboot ja. das verschimmelte Brot hatten und haben die Stellen weggeschnitten.
Wow. Ja, gut, dem blieb ja auch nichts anderes übrig ja, in dem Film. Ja,
wirklich nichts oder anderes übrig.
Nicht nur den Film, sondern...
Das ist, wie gesagt, bei verschimmelt Brot muss ich immer an den Film denken.
Ja. Ich musste an ein anderes Zitat denken, Stichwort Nasenhaare, aber das ja, möchte genau. ich nicht weiter... Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen.
Ich habe Haare.
Ja. ja. Gut, jedenfalls... Habe ich mir da sehr starke Gedanken darüber gemacht, wie man halt Brot vernünftig aufbewahren kann, ohne dass es nach zwei Tagen teilweise schon schimmelig ist. Und es kommt auch immer so ein bisschen auf das Wetter an. Hat man draußen zum Beispiel hohe Luftfeuchtigkeit etc. Im Sommer wurde Brot bei mir traditionell viel schneller schimmelig als im Winter. Konnte ich persönlich feststellen. Und ich habe vieles ausprobiert. Vom Leinenbeutel, also den Brotbeutel angefangen, bis zur Aufbewahrung im Kühlschrank. Kühlschrank ist das Schlimmste, was man einem Brot antun kann. Erstens mal verliert es an Geschmack. Und wenn einem was kalt ist, man nimmt es aus dem Kühlschrank raus, dann hat es natürlich auch diesen charakteristischen Brotgeschmack kaum noch. Es schmeckt dann halt undefinierbar und im Kühlschrank ist natürlich auch Feuchtigkeit und Feuchtigkeit ist natürlich auch der Nährboden für Schimmel. Also grundsätzlich Brot im Kühlschrank ist schon mal eine ganz schlechte Idee. Der vorletzte Stand meiner Brotaufbewahrungs-Odyssee war... Ich habe mir von der Firma Vesco so einen schönen Blech, so einen stylischen Hipster-Blech-Dingsbums da gekauft. Mhm. Vesco ist so eine Marke, die auch so stylische Treteimer, Mülleimer basteln. Und die haben sich dann versucht, in so Aufbewahrungssysteme aus lackiertem Blech, gibt's in den schicksten Farben. Sieht auch stylisch aus, aber für Brot auch total daneben, weil man hat einen Blechkasten und Blech ist nicht atmungsaktiv und da hält sich natürlich dann auch die Feuchtigkeit, die ein Brot natürlich auch abgibt, weil ein Brot hat auch Feuchtigkeit, logischerweise. Und auch wenn in diesen Blechkästen Löcher sind, ist das nicht die Lösung gewesen. So, und dann bin ich vor ein paar Monaten, gucke ich so durchs Fernsehen, seppe so durch und sehe dann die WDR-Servicezeit. Ja, gerne WDR, ja, ich gebe es zu. Und haben sie dann verschiedene Brotaufbewahrungstechniken vorgestellt und haben dann gesagt, okay, Leinenbeutel, Papierbeutel, also den Papierbeutel, den man halt mitbekommt beim Bäcker teilweise, oder auch diese Blechdinge, die haben alle extrem schlecht abgeschnitten. Der auf dem zweiten Platz, sage und schreibe, war in diesem Haltbarkeitstest immer noch der klassische Papierbeutel, den man vom Bäcker mitbekommt. Allerdings wurde da das Brot sehr schnell trocken und hat an Geschmack verloren. Allerdings sehr spät schimmelig. Das war so auf dem zweiten Platz und auch die günstigste Lösung. Das war halt diese Papieraufbewahrungsmethode. Allerdings muss man gute Zähne haben, das Ding wurde recht schnell trocken. So. Und auf den ersten Platz war dann die traditionelle Aufbewahrungsmethode in einem Brottopf. Brottopf. Brottopf generell ist aus Keramik zu 99,9% der Fälle und gibt es von ganz, ganz vielen Herstellern. Und aber auch innerhalb dieser Hersteller Szene sozusagen, der Brottopf-Szene, gibt es auch viele feine Unterschiede. Und da habe ich natürlich geguckt, was gibt es denn erstens mal, was vernünftig vom Design aussieht und was auch von der Produktgestaltung an sich oder auch von der Technik, die, wenn man da von Technik sprechen kann, oder auch von dem Durchdenken des Produktes vernünftig ist. Und da bin ich bei einer Traditionsmarke hängen geblieben und mir war gar nicht so bewusst, dass das überhaupt eine Marke ist, muss ich zugeben, weil bei uns in der Familie war Römertopf eigentlich so der Überbegriff für den Begriff, wir bereiten jetzt ein Hähnchen zu in einem Tontopf. Und es war für mich kein Branding oder keine Marke, sondern es war so der Überbegriff Römertopf. Genauso wie Tempotaschentuch oder so. Ich war aber gar nicht bewusst, dass es eine Marke ist, sondern ich dachte, das war einfach so eine Begrifflichkeit. Und dann bin ich da so durchs Netz gestreunert und habe gesehen, Mensch, Römertopf ist ein alteingesessenes Branding aus dem Westerwald. habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und habe auch gesehen, dass die Brottöpfe herstellen und bin dann bei einem klassischen weißen Modell hängen geblieben. Ja, außen glatt glasiert und innen drin halt nicht glasiert, zumindest nicht der Deckel. Der ist unglasiert und das ist der Knackpunkt, weil durch den unglasierten Deckel wird halt Feuchtigkeit, also der Feuchtigkeitshaushalt, also die Atmosphäre in diesem Topf wird sozusagen ausgeglichen. Das Brot kann Feuchtigkeit abgeben und das Brot kann Feuchtigkeit wieder zu sich nehmen, so wie das Brot es benötigt sozusagen. Also atmungsaktiv und es ist ein gesundes Klima in diesem Topf. Und durch diese Keramik und durch diese, ja, ich würde jetzt nicht sagen porös, weil porös klingt so negativ, aber durch diese Offenporigkeit oder das Naturmaterial der Keramik hat man natürlich dann auch ein sehr natürliches Klima. Und somit habe ich festgestellt, dass das Brot sehr lange hält und immer noch den natürlichen charakteristischen Geschmack hat wie am ersten oder fast wie am ersten Tag. Natürlich, wenn ich ein frisches Brot vom Bäcker hole, schmeckt es natürlich nochmal ganz anders, als wenn es da so ein paar Tage in so einem Brottopf liegt. Das kann man nicht abstreiten, gar keine Frage. Aber es schmeckt wesentlich besser, als wenn ich das in so ein Blech, eine Blechbüchse stopfe oder in den Kühlschrank lege. Das bleibt außer Frage. Und das ist jetzt so meine Lösung, um Brot aufzubewahren. Und ich muss sagen, super, funktioniert. Auch jetzt Brötchen mal aufzubewahren für den nächsten Tag, um sie dann vielleicht wieder aufzubacken, habe ich auch gemacht. Brötchen halten sich da auch halbwegs vernünftig drin und werden nicht trocken. Das funktioniert und bin ich bisher mit zufrieden. Nach meiner Meinung und nach meinen persönlichen Feldtests sozusagen gibt es nichts Besseres. Es sei denn, es kommt ein cleverer Hörer, der gesagt hat, ich habe jetzt die ultimative Lösung, dann bitte in die Kommentare oder mich per Direct-Nachricht auf Twitter anschreiben. Ja, deswegen, ja, Römertopf. Derzeit meine Lösung.
Ja, wir haben ja auch schon damit geliebäugelt, aber die kriegst du die Dinge ja auch nicht geschenkt. Ne?
Obwohl, derzeit sind sie im Angebot bei Amazon. Da kriegt man die ein paar Prozent reduziert.
Dann müssen wir da noch mal gucken. Ja.
Nein. Und was mir bei diesem Topf sehr gut gefallen hat, es gibt viele Marktbegleiter zum Beispiel, die haben oben keinen richtig vernünftigen Griff drauf. Die sind einfach nur so ein Töpfchen und dann muss man den so an die Seite fassen und hochheben oder der Deckel ist etwas anders gestaltet und dann ist es ein bisschen rutschig. Der hat wirklich einen schönen, massiven, griffigen Griff oben drauf, den man halt anfassen kann und vernünftig den Deckel abheben kann. Das macht auch wirklich Sinn, dass man da so einen schönen Knauf oben drauf hat. Das ist also sehr ergonomisch, finde ich persönlich. Von daher bin ich brottechnisch rundum zufrieden.
Tja, dann müssen wir doch nochmal gucken.
Ja, ja. Im Topf. Gut, das war mein Küchengadget.
Ja, müssen wir doch noch entsprechend ein Food-Format aufmachen.
Naja, ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem, haben bestimmt auch ganz, ganz viele andere, wie sie richtig Brot aufbewahren. Ich meine, gut, das Schönste ist natürlich, man geht jeden Tag frisch zum Bäcker und kauft nur so viel, wie man braucht, aber das ist natürlich auch nicht immer möglich. Und ja, wenn man auf dem Dorf wohnt und nicht den Bäcker um die Ecke hat, dann muss man schon ein bisschen auch mal Brot aufbewahren. Ne? Wohnen nicht alle in der Stadt und fallen quasi aus der Haustür und stehen vorm Bäcker. Ne?
Ja, das, leider ist es ja auch so, dass gerade in kleineren Ortschaften die Bäcker immer mehr aussterben. Ne? Wir hatten ja bis vor 3 oder 4 Jahren auch noch, der hat zwar nicht hier im Ort gebacken, der hat aber noch eine Filiale. Ne? Der ist aus dem Nachbarort und hatte hier noch eine Filiale, aber die hat dann auch zugemacht. Seitdem haben wir auch keinen Bäcker mehr hier im Ort. Das ist schon schade, ja, wenn du da nicht mal schnell hinlaufen kannst.
Ja, und vor allen Dingen, die richtigen Bäcker und nicht diese scheiß Systembäckereien hier, wie diese unsägliche Kamsgeschichte hier, diese in irgendwelchen Fabriken ihr Zeug da zusammenbacken und ja,
ich dann nur gedacht, die Zentralen. Du meinst Backwerk oder so.
Ja, noch schlimmer. Das ist für mich, das ist für mich kein Bäckerhandwerk mehr. Das ist für mich eine Industrie sozusagen.
Ja, wobei, das ist wie bei der Eisproduktion oder bei vielen Eisdielen. Wer macht denn bitte wirklich noch das Zeugs ganz selbst? Ja, viele haben doch ihre Mischungen, die sie einfach verwenden.
Ja, das ist richtig, aber solche Handwerkskunst verschwindet immer mehr. Das ist leider so.
Ja, und das und hast du generell durch das komplette traditionelle Handwerk durch, ja.
Ja, leider.
Und da muss man sich natürlich auch selbst an die Nase fassen, ja. Wer beim Aldi sein Brot kauft, weil es da günstiger ist als die Hälfte, ja. Und die Hälfte günstiger ist als beim Bäcker. Ja, und man muss halt eventuell auch auf die da halt aufpassen, ja, und günstig einkaufen, dann ja.
Ja, aber es gibt ja viele Dinge, die kann man durchaus auch bei Aldi kaufen, um jetzt mal bei den vier Buchstabenläden zu bleiben. Aber ich käme jetzt nie auf die Idee, mir mein Brot bei Aldi zu kaufen. Also das nee, weiß ich nicht.
Ja, du hast doch alleine schon wieder den Vorteil, dass du das da auch bekommst. Du musst nicht nochmal woanders hin. Und es ist günstiger.
Ja, naja. Aber wenn ich jetzt
richtig... gerade, es wird ja auch vor Ort aufgebacken. Ja, und wie gesagt, es gibt sehr viele Bäcker, die das Handwerk alleine aus Kosten, Zeitgründen oder was auch immer auch nicht mehr alles komplett selbst anrühren oder ansetzen können. Damit fragst du dich natürlich auch, warum sollte ich dann da mein Brot teurer kaufen als das dann bei diesem
Aldi oder wie sie heißen. Ja. Also ich rede ja auch von einem richtigen Bäcker, der noch weiß, wie ein Sauerteig angesetzt wird und der auch noch wirklich weiß, wie man ein richtiges Brot backt. Und ich rede jetzt nicht von einem Systembäcker.
Da zahle ich dann auch gerne ein bisschen mehr für, ja.
Ja, ja, aber das muss man halt differenzieren und ich sage dir, wenn du ein richtig gutes Brot isst von einem richtigen Bäcker und so ein Systembrot isst, das ist und die nebeneinander vergleichst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das ist genauso, wenn du Fleisch holst bei uns hier vom Hof oder beim Aldi, Lidl oder wem auch immer abgepackt aus der Theke raus. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber das ist nicht nur von der Qualität her ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das merkst du spätestens, wenn du es in der Pfanne oder auf dem Grill hast. Das macht allerdings auch im Portemonnaie ein bisschen was aus.
Ja, durchaus. Deswegen bin ich ja der Verfechter davon, weniger Fleisch essen.
Aber und dafür, genau.
Und wenn man dann mal Fleisch isst, dann was Gutes. Genau. Man muss ja nicht jeden Tag Fleisch essen. Wie
nein,
früher.
Gottes Willen.
Es gibt sonntags
auch.
Nein, wie war es denn früher? Da hat man unter der Woche fast kein Fleisch gegessen. Da hat man Sonntag traditionell einen Braten gehabt oder irgendwas anderes, was Fleisch war. Und dann hat man sich auch auf das schon gefreut, das zu essen.
Du hattest allerdings damals auch noch nicht so das Problem, was heißt Problem, aber du hattest so halt diese Massentierhaltung oder Fleischproduktion nicht wie heute. Und wer ist denn heute noch bereit, für ein Kilo Fleisch wirklich auch viel zu bezahlen? Man ist ja mittlerweile von klein auf gewöhnt, dass das Kilo Schweinefleisch ja halt nun mal so viel kostet, ja, beziehungsweise so günstig ist.
Ja, aber weil auch der Anspruch bei den Leuten da ist, jeden Tag oder fast jeden Tag Fleisch essen zu wollen. Mhm. Ne? Die Massen und jeden Tag Fleisch ist auch gar nicht gesund. Ich meine, das ist auch logisch.
Ne? Ja, aber das fing halt mit dem Wirtschaftswunder damals an. Ne?
Ja, klar. Naja, gut, sei es drum. Können wir nicht ändern.
Wobei, ich schaue mir auch gleich ein Stück Fleisch in die
Pfanne. Ja, gut. Dann hau mal.
Ja, aber so einmal am Tag.
Gut, sind wir wieder beim Thema.
Genau.
Okay, dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Ja, Mahlzeit.
Lass es euch sprechen. Tschüss. Also, tschüss.
Das war der Apfelklatsch. Shownotes zum aktuellen Podcast findet ihr immer auf apfelklatsch.de. Weitere Episoden des Apfelklatsch-Podcasts findet ihr immer in iTunes. Oder folgt uns auf Twitter, twitter.com/apfelklatsch. Ihr könnt natürlich auch Fan werden auf Facebook unter facebook.com/apfelklatsch. Bis demnächst. Ciao.